Nach dem Preisschock an den Tankstellen wächst die Angst. Drohen jetzt doch Fahrverbote? Immerhin erwarten mittlerweile sowohl der Ölkonzern Shell als auch die deutsche Regierung einen Benzinnotstand. Und das schon Ende April. Dabei ist auffällig, gleichzeitig weigert sich Brüssel offenbar, Öl nach Europa zu lassen. Die Einzelheiten jetzt in den Nachrichten auf 1. Außerdem in dieser Sendung, die Affäre um Colin Fernandes wirft immer mehr Fragen auf. Geht es am Ende doch nur um Kontrolle und Zensur? Und jetzt gerät auch ein Rothschild-Banker in den Sog der Epstein-Affäre. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zum Krieg im Nahen Osten und der dadurch ausgelösten Energiekrise kommen wir gleich. Doch zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Mittwoch. In Deutschland sollen Bürger künftig ihre Einkäufe digital erfassen, zunächst auf freiwilliger Basis. Das Statistische Bundesamt sucht derzeit Teilnehmer für eine amtliche Befragung zu Einnahmen und Ausgaben. Die Teilnehmer sollen eine App installieren und damit ihre Kassenbons einscannen. Als Gegenleistung werden 90 Euro gezahlt. Beobachter weisen jedoch auf einen wichtigen Punkt hin, denn bei amtlichen Befragungen besteht in Deutschland häufig eine gesetzliche Auskunftspflicht. Das wirft Fragen auf. Könnte die Freiwilligkeit nur ein erster Schritt sein? Und könnte daraus später eine verpflichtende Erfassung von Einkäufen werden? Die Kampagne für eine Klarnamenpflicht im Internet wirft immer mehr Fragen auf. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Deepfake-Skandal um die Schauspielerin Colin Fernandes. So gab es aktuell ein bemerkenswertes Geständnis. Die Autorin des Magazins Spiegel, Juliane Löffler, sagte im Podcast von Anne Will, die Berichterstattung über den Fall geschah nicht ohne Hintergründe. Zitat: Das zweite ist, dass wir wussten, dass Stefanie Hubig ein digitales Gewaltschutzgesetz plant. Das hatte sie auch schon angekündigt und es natürlich dadurch diese politische Dimension gab. Der Spiegel hatte zuerst über die Vorwürfe gegen den Ehemann von Fernandes berichtet. Zudem gibt es eine weitere Auffälligkeit. Wie jetzt bekannt wurde, stellte die Staatsanwaltschaft Itzehoe ein entsprechendes Verfahren bereits Mitte 2025 ein. Als Grund nennen die Ermittler fehlendes Beweismaterial. Dieses sei von der Anzeigenerstatterin nicht übermittelt worden. Fernandes widerspricht dieser Darstellung. Sie erklärt, sie sei nie aufgefordert worden, entsprechende Unterlagen vorzulegen. Sollte das zutreffen, wäre das ein ungewöhnlicher Vorgang. Eine Anfrage von Auf 1 an die Staatsanwaltschaft blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Zur geplanten Klarnamenpflicht im Internet und was das mit dem System Epstein zu tun haben könnte, dazu veröffentlicht Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet noch heute Abend eine brisante Sendung, exklusiv unter www.auf1.tv. Die deutsche Bundesregierung diskutiert über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Aber sie hat gerade auch Geld ausgegeben. Insgesamt geht es um rund 6 Millionen Euro. Finanziert wurde damit, Zitat, die Förderung geschlechterresponsiver Bewirtschaftung von Waldökosystemen und Agroforstsystemen in Indien. Das geht aus einer Antwort des Entwicklungshilfeministeriums auf eine Anfrage der AfD hervor. Nach Angaben der Bundesregierung dienten die Ausgaben deutschen, internationalen und geopolitischen Interessen sowie den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Die Folgen des Iran-Kriegs treffen zunehmend auch unsere Energieversorgung und die Wirtschaft. Bereits im April könnten Engpässe bei der Energieversorgung auftreten. Davor warnt der Chef des Ölkonzerns Shell, Vail Sawan. Er betont zudem, auch die nationale Sicherheit sei ohne stabile Energieversorgung gefährdet. In mehreren Ländern wurden bereits Maßnahmen ergriffen. So ist in Slowenien und der Slowakei der Verkauf von Treibstoff begrenzt. Einige Staaten gehen noch weiter. So wird etwa in Sri Lanka die digitale Identität im Zusammenhang mit dem Tanken eingeführt. Auch in Mexiko soll noch in diesem Jahr eine verpflichtende digitale Zahlung beim Tanken kommen. Die Frage liegt nahe. Könnte auch in der Europäischen Union eine solche Regelung folgen? Gleichzeitig treibt die Ölkrise die Preise weiter nach oben. In Deutschland und Österreich wird derzeit mit einem Anstieg der Inflation gerechnet. Von rund 6% ist jeweils die Rede. Auch bei Lebensmitteln drohen weitere Verteuerungen. Medien und das Welternährungsprogramm WFP warnen bereits vor steigenden Preisen. Der Shell-Chef ist nicht die einzige Stimme, die einen Energieengpass erwartet. Mehr dazu jetzt von Roy Grassmann aus Berlin.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche hat es angekündigt. Sollte sich die Lage in Nahost nicht bessern, wird es vermutlich Ende April, spätestens Anfang Mai zu einem Benzinnotstand kommen. Was das genau bedeutet, das lässt sie allerdings offen. Was die Bürger dazu sagen und ob sie sich darauf vorbereitet haben, das haben wir heute hier in Berlin nachgefragt.
Bisher habe ich mich nicht vorbereitet und ja, ich bin auch kein Vielfahrer und ja, werde dann, wenn es gar nicht geht, zu Fuß gehen müssen.
Ja, naja, wir haben schon ein bisschen was überlegt. Also wir sind jetzt gerade dabei, uns ein neues Auto zu kaufen. Also wir wollen uns jetzt ein Plug-in-Hybrid holen, weil gerade, wenn Sprit knapp wird, was macht man dann? Vielleicht kann man ja, wenn man ein bisschen Glück hat, noch Strom holen und wir haben eine Solaranlage auf dem Dach.
Das Sonntagsfahrverbot, meinen Sie jetzt, ja? Ja, klar, also irgendwas wird ja passieren müssen. Na, wir haben uns schon vorbereitet, aber ich sag mal, so richtig vorbereitet kann man eigentlich nicht sein. Weil wenn man die Preise jetzt sieht, dann wird er nur übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das, sag ich mal, das hat ja einen Rattenschwanz, zieht das ja nach sich. Das ist ja nicht nur so, dass es uns Autofahrer betrifft, sondern vor allem die Speditionen und so weiter. Das wird ja alles teurer werden. Wir werden teurere Lebensmittel haben, wir werden teurere Medizin haben und so weiter und so fort. Also ich sag mal, wenn da nicht bald was passiert, dann haben wir ja wirklich einen Notstand.
Wie soll ich mich vorbereiten? Ich bin Bürger des Landes, brauche Wärme. Ich brauche auch, weil ich für kleinere Strecken auch oder für größere Strecken auch in Fahrzeug fahre, brauche ich auch Benzin. Und dann wird es für mich schwierig.
Ja, ein bisschen muss man schon drauf vorbereitet sein. Aber ich denke, wenn wir keine Energie mehr haben, ist alles tot. Dann kann man nicht mehr einkaufen gehen. Selbst wenn man Vorräte zu Hause hat, die kann man ja im Grunde nicht richtig verwenden. Was soll's?
Fahrverbote wegen Energiemangels gab es schon einmal. Vor allem während der Ölkrise im Jahr 1973. In der Bundesrepublik wurden damals 4 autofreie Sonntage angeordnet. Konsequent durchgesetzt wurde allerdings nur der erste. In Österreich verhängten die Behörden 5 autofreie Tage. Autofahrer konnten sich den jeweiligen Wochentag selbst aussuchen. Auch die Schweiz griff zu ähnlichen Maßnahmen. 1973 und bereits während der Suezkrise 1956 gab es jeweils 3 autofreie Sonntage. In der DDR hingegen wurden keine Fahrverbote verhängt. Stattdessen setzte man ab Mitte der 1970er Jahre auf ein umfassendes Sparprogramm für Kraftstoff und Strom. Doch kehren wir zurück in die Gegenwart. Die Energiekrise könnte bald nicht nur Autofahrer treffen, sondern auch den öffentlichen Nahverkehr. Schon heute schreiben viele kommunale Verkehrsunternehmen Verluste. Vor allem im Busverkehr könnten steigende Kosten spürbare Folgen haben. Auf1 hat mehrere große Anbieter gefragt, ob sie Einschränkungen oder Preiserhöhungen erwarten. Die Verkehrsbetriebe in Hamburg, München und Zürich schlossen teure Fahrkarten oder einen reduzierten Busverkehr gegenwärtig aus. Andere Unternehmen ließen die Anfrage unbeantwortet. Die Energiekrise in der Europäischen Union ist teilweise hausgemacht, denn Brüssel verzichtet bewusst auf einen wichtigen Energielieferanten, Russland. Im vergangenen Sommer lag der Import von russischem Öl nur noch bei knapp 1 Million Tonnen pro Monat. Zum Vergleich: 2022 waren es noch rund 16 Millionen Tonnen. Pläne für eine weitere Reduzierung nahm die EU-Kommission am Dienstag zwar vorerst von der Tagesordnung, doch Beobachter sehen darin vor allem ein Signal an die Öffentlichkeit. Denn faktisch kommt ohnehin kein Öl mehr an. Grund ist die Sperrung der Druzhba-Pipeline durch die Ukraine, hier ältere Aufnahmen der Leitung an einer weißrussischen Raffinerie. Besonders betroffen sind Ungarn und die Slowakei. Kiew verweist auf Kriegsschäden, doch offenbar gibt es in Brüssel wenig Interesse, diese beheben zu lassen. Auf entsprechende Nachfragen reagierte eine Kommissionssprecherin knapp, aber vielsagend.
Können Sie uns einen aktuellen Stand zur Druzhba-Pipeline-Mission geben? Haben die Experten Schlussfolgerungen gezogen und wurde ein Termin für Reparaturen vereinbart?
Ich habe dazu keinen aktuellen Stand für Sie.
Hat die Ukraine der Mission Zugang gewährt, um die Druzhba-Pipeline zu beobachten? Falls nicht, kennen Sie die Gründe? Und was sind die nächsten Schritte der Kommission?
Derzeit
habe ich keine Neuigkeiten dazu.
Yes, go ahead.
Entschuldigung, aber die Frage ist eigentlich einfach. Wartet die Mission noch auf grünes Licht aus Kiew oder sind Sie bereits vor Ort? Sind Sie an der Pipeline?
Diese Information habe ich gerade nicht.
Other questions, go ahead.
Während Brüssel also keine Informationen haben will, erhöht Ungarn den Druck. Ministerpräsident Viktor Orbán pocht weiterhin auf russisches Erdöl. In der vergangenen Woche blockierte er sogar einen EU-Kredit über 90 Milliarden Euro für die Ukraine. Seine Forderung, das Geld soll erst fließen, wenn die Ölversorgung gesichert ist. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul drohte Budapest mit, Zitat, schwerwiegenden Konsequenzen. Der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Gulyás äußerte sich dazu gegenüber auf 1.
Ja, wir haben schon diese Drohungen gewohnt und natürlich, das ist auch ein Teil des ungarischen Wahlkampfes. Die Europäische Volkspartei, die möchten dieses Krieg so lange halten, wie es möglich, unterstützt unsere Gegner und auch die Sozialisten unterstützen unsere Gegner. Und jetzt sehen wir diese Konsequenzen. Deshalb spricht so scharf der Bundeskanzler. Ich hoffe, das nach der Wahl. Er weiß auch, dass wegen der ungarischen Meinungen müssen auch in der EU in Betracht nehmen.
Das Verhältnis zwischen Budapest und Kiew wurde vor wenigen Wochen durch einen weiteren Vorfall belastet. Die Behörden beschlagnahmten einen ukrainischen Gold- und Geldtransport. Meine Kollegin Cornelia Kirchweger hat die Entwicklung weiter verfolgt. Was sie herausgefunden hat, sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Die Energiefrage wirkt sich inzwischen auch auf den Krieg selbst aus, denn sie beeinflusst mögliche Bündnisse. So hat die iranisch-kurdische Guerilla-Bewegung Pishak eine Beteiligung am Krieg auf Seiten der USA jetzt auch offiziell abgelehnt. Eine Sprecherin erklärte, die Vereinigten Staaten und auch der Iran handelten nicht im Interesse der kurdischen Bevölkerung. Wörtlich hieß es, Washington führe den Krieg nur, um Energierouten zu sichern und eigene strategische Interessen durchzusetzen. Allmählich berichten auch die Mainstream-Medien über die drohende Energiekrise. Auf 1 hat bereits von Tag 1 des Krieges an davor gewarnt. Um besser informiert zu bleiben, unterstützen Sie uns bitte mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Von den Auswirkungen auf Europa kommen wir nun direkt zum Krieg. Die Meldungen über angebliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bleiben widersprüchlich. US-Präsident Donald Trump erklärte den Waffengang erneut für erfolgreich.
Der Krieg im Iran ist gewonnen. Die einzigen, die ihn fortsetzen wollen, sind die Fake News wie die New York Times.
Gleichzeitig soll Washington dem Iran insgesamt 15 Forderungen übermittelt haben. Dazu gehören unter anderem die Übergabe von Uranbeständen, der Verzicht auf Langstreckenraketen und weitreichende Zugeständnisse in der Straße von Hormuz. Beobachter meinen jedoch, diese Forderungen würden darauf hinauslaufen, dass der Iran zentrale Druckmittel aufgibt. Für die Führung in Teheran seien sie daher kaum akzeptabel. Entsprechend scharf fiel die Reaktion aus. Ein Armeesprecher bezeichnete die USA als Verlierer des Konflikts. Wörtlich sagte er, wenn die selbsternannte Supermacht der Welt dieser Lage hätte entkommen können, hätte sie es längst getan. Nennt eure Niederlage nicht ein Abkommen. Auch in der Propaganda der Kriegsparteien zeigt sich eine neue Entwicklung und sie ist durchaus beunruhigend. Israel veröffentlichte am Mittwoch diese Aufnahmen. Sie sollen eine unterirdische Waffenfabrik im iranischen Isfahan zeigen. Die Botschaft wirkt klar. Israels Militär kennt offenbar auch Details aus geschützten Anlagen im Iran. Brisant ist dabei der Ort, denn in Isfahan befindet sich auch eine Nuklearanlage. Beobachter werten die Veröffentlichung daher als mögliche Drohung. Eine Werbekampagne für die Gürtelrose-Impfung erhielt jetzt den Negativpreis der Ärzteinitiative Metzis. Denn die Kampagne des Pharma-Riesen GlaxoSmithKline erzeuge absichtlich Angst. So würden Horrorszenarien wie unbeschreibliche Schmerzen oder Symptome wie bei einem Schlaganfall im Gesicht dargestellt. Laut den Ärzten entspricht das nicht dem typischen Krankheitsbild der Gürtelrose. Zudem habe der Konzern, Zitat, äußerst kalkuliert Schlupflöcher des Heilmittelwerbegesetzes ausgenutzt. Gleichzeitig strebt das Unternehmen in diesem Jahr offenbar einen neuen Umsatzrekord an. Zuvor hatte bereits die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic ein Verfahren gegen den Konzern eingeleitet, wegen Verstoßes gegen die Arzneimittelwerbeverordnung. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Am Dienstag zeigte auf 1 ein Interview mit dem Schweizer Publizisten und Analysten Jacques Beau. Er wurde von der Europäischen Union sanktioniert und ist damit kein Einzelfall. Ein weiterer Betroffener ist der Berliner Journalist Hüseyin Doğru. Ihm wird vorgeworfen, russische Desinformation verbreitet zu haben. Doğru beschreitet das. Als Folge der Sanktionen darf er pro Monat nur über 506 Euro verfügen. Darüber hinausgehende Überweisungen von seinem Konto lehnte das Amtsgericht Frankfurt am Main jetzt ab. Aufgrund der Beschränkungen fürchtet Doğru nach eigenen Angaben nun Obdachlosigkeit. Im Zusammenhang mit den Epstein-Akten hat es eine Durchsuchung bei der Rothschild-Bank in Paris gegeben. Im Zentrum der Ermittlungen steht der französische Diplomat Fabrice Aidan. Er soll engen Kontakt zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehabt haben. Zudem soll er ihm vertrauliche Dokumente zugespielt haben. Brisant ist auch ein früherer Vorfall. Bereits im Jahr 2013 geriet Aidan ins Visier von US-Ermittlern. Dabei ging es um den Konsum kinderpornografischer Inhalte. Doch anschließend verließ er die Vereinigten Staaten. Von 2014 bis 2016 arbeitete Aidan bei der Rothschild-Bank in Paris. Zuvor war er bei den Vereinigten Nationen in New York tätig. Die Organisation sieht sich seit Jahren mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Demnach soll sie 3000 Pädophile beschäftigt haben. Diese hätten insgesamt 60.000 Opfer vergewaltigt. Der Freistaat Bayern hat im vergangenen Jahr mehr Abschiebungen durchgeführt. Doch viele dieser Rückführungen erfolgten nicht in die Herkunftsländer, sondern lediglich in andere EU-Staaten. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage des AfD-Abgeordneten René Dierkes hervor. Die Antwort liegt auf 1 exklusiv vor. Demnach wurden 2025 mehr als 3600 Abschiebungen durchgeführt. Das sind rund 600 mehr als im Jahr zuvor. Allerdings knapp 1000 dieser Fälle betrafen Überstellungen innerhalb der Europäischen Union. Diese Praxis erleichtert eine mögliche Wiedereinreise über offene Grenzen. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Syrern und Afghanen. Laut Kriminalstatistik werden genau diese Volksgruppen etwa 10-mal häufiger tatverdächtig als Einheimische. Und wir kommen zum Interview des Tages. Der Iran-Krieg fordert nicht nur jeden Tag Menschenleben, er sorgt auch für einen Preissturz an den Edelmetallmärkten. Dabei gelten Gold und Silber traditionell als krisensicher. Auf 1 Wirtschaftskorrespondent Thomas Bachheimer hat die Lage für Sie analysiert.
Naja, lass uns mit der Talfahrt beginnen. Es ist einmal so, wir hatten ja ein fulminantes 2025er Jahr mit 70% Gewinnen und es kommt natürlich dann zu Gewinnmitnahmen. Die Ölpreise haben natürlich dafür gesorgt, dass wir Zinserhöhungen bekommen. Diese Zinserhöhungen wiederum sorgen für Rezessionsängste und ich durfte es in Ihrem Sender ja schon einmal erklären. Bei Rezession, was wird verkauft, wenn die Leute plötzlich Bargeld haben? Das, was am meisten Gewinn gebracht hat und das, was ich am leichtesten loswerde. Und bei Beginn von Rezession sind die Edelmetall eben diese Superfunktion von ihnen, dass sie the most marketable product on planet sind, ist eben ein Nachteil, weil das wird zuerst verkauft und das nimmt jeder an in einer Krise. Und dadurch hat man sehr viel verkauft und dadurch kam es dann zu den Preisrückgängen. Man muss aber noch dazu sagen, es wird aus der Türkei vermeldet, die waren ja sehr aggressive Käufer im Gold, die Zentralbank. Und die haben anscheinend jetzt schon einiges losgeschlagen an Gold, weil sie die Gewinne mitnehmen wollten. Anstatt ihre Geldpolitik zu reparieren oder ihren Größenwahn geopolitisch, haben sie halt lieber mal ein Schnäppchen gemacht. Und ich glaube, das druckt am Markt da ziemlich eine. Zur Schutzfunktion. Die Edelmetalle haben natürlich nicht ihre Schutzfunktion verloren. Verloren haben maximal die Marktteilnehmer ihre Nerven jetzt. Und die Medien tun dasselbe dazu. Sie verlieren die Nerven und sie schreiben das Gold wie immer runter, weil je mehr du runterschreibst, desto mehr Bankeninserate bekommst du. Auf 1TV ist eine Ausnahme. Wir machen jetzt ein Edelmetall-Interview. Und ja, es ist, das Ganze ist ein Lehrstück darüber, wie die Finanzmärkte eben funktionieren. In der Panik verkaufen die Leute nicht das Vernünftigste, sondern sie verkaufen das, was als erstes loswerden wollen oder loswerden können. Und das Entscheidende dabei ist, der Preis ist jetzt kurzfristig gefallen, aber die Begründung, die Fundamentale, wie Sie schon gesagt haben am Anfang des Gesprächs, ist ja umso stärker geworden. Der Krieg verteuert die Energie, er belastet die Lieferketten und erhöht den Inflationsdruck und schwächt das Wachstum. Also ich sehe natürlich jetzt nicht diese Goldpreiskrise, wie sie die anderen sehen.
Das sind schon mal sehr interessante Einschätzungen, Herr Bachheimer. Die physische Nachfrage nach Gold und Silber ist ja unverändert hoch. Sie haben es uns bestätigt. Wer bzw. was aber treibt die Kurse jetzt nach unten? Muss verkauft werden, um andernorts Verluste abzudecken, oder lässt sich woanders momentan einfach mehr Geld verdienen? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, in Erweiterung zu dem, was ich vorher gesagt habe, wenn die Leute Margin brauchen, kann man natürlich auch davon ausgehen, dass Verluste gedeckt werden. Wenn Märkte unter Stress geraten, natürlich wird dort verkauft, wo ich noch einen Gewinn habe, ist auch klar. Und dann kommt noch der zweite Punkt dazu. Der Papierpreis wird natürlich an Terminbörsen gemacht und das westliche Währungssystem konnte mit diesen Goldpreisen ja nicht umgehen. Und dadurch wurden die diversen Marktteilnehmer schon motiviert, auch von staatlichen Strukturen her, auch von Zentralbanken her, ordentlich am Papier draufzuhauen. Leider Gottes ist es so, das wird sich aber demnächst ändern, aber es ist nicht Angebot, Nachfrage, preisbildend, sondern das, was die Börsenjunkies da mit Papiergold machen, ohne irgendeine Deckung dahinter zu haben.
Sie selbst leben ja in Dubai. Welche Auswirkungen hat aktuell der Iran-Krieg für die arabischen Staaten am persischen bzw. arabischen Golf? Angeblich hat ja bereits die Kapitalflucht begonnen. Könnten Dubai bzw. die Vereinigten Arabischen Emirate gar ihre Rolle als sicherer Finanzplatz verlieren? Wie schätzen Sie das ein?
Vorweg einmal, nein, das glaube ich nicht. Der Krieg ist natürlich jetzt, das ist kein kleinerer Betriebsunfall, sondern das ist schon ein bisschen ein Stresstest. Das muss man schon sagen. Flugausfälle, Sie haben es ja selbst verspürt, auch vorsichtigere Investoren und Kapitalumschichtungen, vor allem die indischen Player hier, die sind relativ rasch mit Kapital auch abgehauen. Und Aktien- und Immobilienmärkte in Dubai zeigen natürlich Ermüdungserscheinungen. Und der Mythos der absoluten Unberührbarkeit, der ist höchstwahrscheinlich ein bisschen angekratzt. Aber zwischen nicht mehr unberührbar und ein sicherer Finanzplatz, gemessen an dem, was im Westen abspielt, ist halt ein großer Spread. Nämlich, man muss nämlich erwähnen, was Dubai ja so groß gemacht hat. Das waren ja nicht die Influencerinnen mit den aufgespritzten Lippen oder die Ferrari-Fahrer. Dubai hat nämlich ganz was anderes. Dubai ist extrem resilient. Die geografische Lage zwischen Europa, Afrika und Asien, die kannst du nicht wegdiskutieren. Das wird immer bleiben. Und sobald dann das Ganze hier abgeebbt ist, dann wird das Ganze wieder sehr stark werden, allein aufgrund der geografischen Lage. Aber es kommen noch die Rahmenbedingungen dazu. Es sind geringe Steuern. Es ist eine sehr starke Infrastruktur mittlerweile vorhanden. Und eine Regierung, anders als die unsere in Österreich, die extrem schnell auf Krisen reagieren kann. Kurz gesagt, das Dubai ist kein starres System, sondern ein flexibles Geschäftsmodell. Und das wird es auch bleiben. Und ich glaube, dass der Golf sogar gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird, weil der amerikanische Einfluss, das ist eine persönliche Einschätzung, was ich hier so höre auf der Straße auch, der amerikanische Einfluss am Golf wird sehr stark zurückgehen.
Wie der Iran-Krieg eine wirtschaftliche Neuordnung der Welt beschleunigen könnte, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Bei Auf 1 sehen Sie nicht nur aktuelle Nachrichten und Hintergründe, sondern Sie erhalten auch wichtige Tipps von Fachleuten aus der Finanzbranche. Um das auch künftig zu ermöglichen, können Sie uns über das Spendenformular unterstützen, direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.